Der Leihpsychiater zur Aufnahme, bitte. Der Leihpsychiater, bitte.
Vor 2 oder 3 Wochen habe ich euch hier aus einem langen Dienst in der psychiatrischen Notaufnahme erzählt. Da war so einiges los. Da habe ich relativ viele Patienten aufgenommen. Und da waren auch mehrere dabei, die so richtig umgangssprachlich, würde man sagen, verrückt waren. Zu diesem Begriff muss ich nachher noch was sagen. Also diese so Patienten, die so richtig neben sich standen, ganz außer sich waren, nicht mehr so richtig ansprechbar waren, sodass wir sie dann gegen ihren Willen aufnehmen mussten und auch in der geschlossenen Abteilung dann unterbringen mussten. Da war zum Beispiel eine junge Patientin dabei, die vorher noch nie in der Psychiatrie gewesen war. Die hatte an dem Tag wahrscheinlich sehr viele Drogen eingenommen oder vielleicht auch am Tag davor. Genau wussten wir das gar nicht. Wir wussten auch nicht, um welche Drogen es sich da so gehandelt hat. Das hat sie uns nämlich nicht gesagt, konnte sie uns auch gar nicht so richtig sagen. Denn da war überhaupt kein geordnetes Gespräch bei der Aufnahme möglich. Die hat die ganze Zeit mit irgendwelchen anderen imaginären Personen gesprochen, die überhaupt nicht im Raum waren. Und sie hat zwar meine Stimme gehört und meine Fragen auch gehört und irgendwie aufgenommen, aber sie hat auch die ganze Zeit irgendwelche anderen Stimmen gehört und dann eher auf die geantwortet und sich mit denen unterhalten. Auf meine Fragen konnte die gar nicht antworten und sich auch nicht richtig mit mir unterhalten, nicht mit mir kommunizieren. Dann war da an dem gleichen Abend eine ältere Dame, die kam mit einer Einweisung und auf der Einweisung stand als Diagnose eine Angststörung. Aber die Ängste, die sie dann geschildert hat, die waren ganz unrealistisch, so bizarre Ängste. Die meinte, sie wird von ihren Nachbarn beobachtet und bedroht und da kommen dann Leute in ihre Wohnung, obwohl sie immer die Tür ganz fest abschließt und immer alle Fenster zumacht. Und die Nachbarn haben in ihrer Wohnung irgendwelche unsichtbaren Kameras installiert und Mikrofone und hören sie ab und kontrollieren sie. Die Patientin war auch ganz unruhig. Die hat sich auch während dem Aufnahmegespräch immer so im Raum umgesehen, ob dann vielleicht noch andere Leute waren oder ob da irgendwas anderes vielleicht Bedrohliches noch vorging. Und sie wollte auch auf gar keinen Fall zurück in ihre Wohnung, weil die Nachbarn sie ja einfach fertig machen wollen. Das war jedenfalls ihre ganz feste Überzeugung. Und dann war da ein junger Patient, der hatte ein Alkoholentzugssyndrom. Und das war so schwer, dass er so richtig Halluzinationen und Wahnvorstellungen hatte. Und der ist dann auch sehr aggressiv und so richtig gefährlich geworden, hatte auch ordentlich Kraft, so dass wir ihn nachher fixieren mussten. Das heißt also ihn am Bett festbinden, um letztlich uns vor ihm zu schützen, aber auch um ihn selber zu schützen vor seiner eigenen unbedachten Handlungsweise. Als ich diese Patienten beschrieben habe, habe ich gesagt, die waren total verwirrt, die waren total durch den Wind, standen neben sich, hatten eine verzerrte Wahrnehmung, keinen richtigen Realitätsbezug mehr, waren ganz außer sich, nicht mehr zurechnungsfähig und so weiter. Und ein paar Mal habe ich auch gesagt, die waren richtig psychotisch oder in einem psychotischen Zustand oder die hatten eine akute Psychose. Der Begriff Psychose kam also schon ein paar Mal vor in den vorangegangenen Folgen, aber ich habe noch gar nicht erklärt, was das eigentlich bedeutet. Das habe ich so ein bisschen vermieden, weil das tatsächlich ganz schwer zu erklären ist. Selbst wenn man sehr erfahrene Psychiater fragt, wenn ich meine frühere Chefärztin frage oder meinen jetzigen Chefarzt, was ist eigentlich eine Psychose? Dann können die da im Zweifelsfall nicht so ganz schnell und direkt darauf antworten und entsteht erstmal eine Pause. Man hat zwar aus der klinischen Erfahrung heraus ein ganz gutes Bild davon, wie so eine Psychose aussieht, also wie Patienten mit einer akuten Psychose sich verhalten, was sie so sagen, was sie so berichten. Und dann ist es vielleicht gar nicht so schwer, in der Notaufnahme einen psychotischen Zustand festzustellen, aber das zu beschreiben, das so zu definieren, das ist dann doch ziemlich schwierig. Heute versuche ich das mal. Der Begriff selber, also das Wort Psychose, hilft uns da leider nicht so richtig weiter. Psyche ist natürlich die Seele und dieses Anhängsel Ose oder Osis, das benutzt man in der Medizin gerne, um einen Krankheitszustand zu bezeichnen, so wie in Arthrose für eine Gelenkerkrankung oder wie in Dermatose für eine Hautkrankheit oder so. Das heißt, wörtlich bedeutet Psychose letztlich einfach seelische Erkrankung. Das hilft uns nicht weiter. Und historisch hat das Wort, wie viele andere Begriffe auch in der Medizin und ganz besonders in der Psychiatrie, schon ganz verschiedene Bedeutungen gehabt und immer wieder auch einen Bedeutungswandel erfahren. Früher hat man versucht, psychische Störungen in Neurosen und Psychosen zu unterteilen. So habe ich es auch im Medizinstudium teilweise noch gelernt. Neurosen wären dann eher so die leichteren Störungen. Man sagt auch funktionelle Störungen, also Störungen sozusagen der psychischen Funktionen ohne organische Ursache, die vielleicht eher lebensgeschichtlich bedingt sind und psychotherapeutisch auch besser behandelbar. Und Psychosen wären dann eher schwere psychische Störungen, nicht nur in der Funktion, in den psychischen Funktionen, sondern auch in der psychischen Struktur, was auch immer das genau bedeutet. Ein Professor hat mal gesagt, in der Hardware, also schwere Erkrankungen, dauerhafter und schwerer zu behandeln. Aber das sind jetzt auch alles wieder so unklare, undefinierbare oder schwer definierbare Begriffe. Was ist funktionell? Was ist strukturell? Software oder Hardware? Wie soll man das in der Psyche oder im Gehirn abgrenzen? Woran soll man das festmachen? Und Neurose heißt vom Wortsinn auch nichts anderes als Nervenerkrankung. Also wie gesagt, diese Begriffe sind alle historisch gewachsen, haben sich in der Bedeutung immer wieder verändert. Dann gab es auch noch die sogenannten Psychoneurosen. Da verschwimmt es dann noch weiter und wird noch unklarer. Heute würde man, glaube ich, sagen, diese Unterscheidung von Neurosen und Psychosen ist wissenschaftlich gar nicht so richtig haltbar und man hat die inzwischen aufgegeben. Obwohl man im Gespräch unter Kollegen die Begriffe heute auch noch oft verwendet und irgendwie weiß man dann auch ungefähr, was der andere meint, aber für eine richtige Erklärung oder Definition eignet sich das nicht. Überhaupt ist man in der Diagnostik so ein bisschen davon abgegangen, psychische Krankheiten nach ihren Ursachen oder nach den vermuteten Ursachen zu unterscheiden. Zumal man bei den meisten psychischen Störungen auch die Ursachen gar nicht so genau kennt. Hat zum Beispiel jetzt eine Depression eine organische Ursache, also zum Beispiel ein Mangel an Serotonin in den Synapsen, oder liegen die Ursachen in der Lebensgeschichte, vielleicht in der frühen Kindheit, oder trifft es beides zu, kommt das beides zusammen, weiß man nicht so genau. Und wenn man von einer strukturellen Störung spricht, ist dann wirklich eine Struktur kaputt, vielleicht irgendwas im Gehirn nicht mehr richtig verdrahtet, irgendwas verändert, kann niemand so genau sagen. Und weil man das alles nicht so genau weiß, hat man sich dann irgendwann darauf geeinigt, psychische Störungen erstmal anhand der Symptome zu beschreiben. Also nicht anhand möglicher, vielleicht theoretischer oder vermuteter Ursachen, sondern an dem, was man von außen erkennen kann, jetzt im Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin, in der Untersuchung, im Verhalten und so weiter. Also Psychose ist erstmal aus heutiger Sicht keine definierte Krankheit, von der man jetzt vorab die Entstehung oder die Ursachen kennt oder erkennen kann, sondern das ist eine Gruppe von Krankheitszeichen, die man beschreiben kann. Ein Symptomenkomplex oder auch ein Syndrom, kann man sagen. Ich habe gerade von einem sehr geschätzten Lehrer einen relativ neuen Artikel aus einer psychiatrischen Fachzeitschrift bekommen, in dem ganz viele Fachleute aus der Praxis heraus, ohne irgendwelche Vorannahmen oder irgendwelche vorgefassten theoretischen Konzepte, versucht haben zusammenzustellen, wie sich Patienten in einer akuten Psychose erleben. Und in diesem Artikel heißt es gleich am Anfang, Eine Psychose ist die am schwersten zu beschreibende Erfahrung einer psychischen Störung. Genau, würde ich auch so sehen. Also wenn es in den früheren Folgen so um die Symptome einer Depression oder Burnout oder um eine Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ging, dann kann man sich das als gesunder Mensch auch noch ganz gut vorstellen. Das ist nicht so weit weg von manchen Alltagserfahrungen, die man selbst schon mal gemacht hat oder die man sich zumindest vorstellen kann. Bei einer psychotischen Symptomatik ist das nicht ganz so einfach. Von solchen Erfahrungen ist man als psychisch gesunder Mensch dann doch ziemlich weit weg. Zum Glück, kann man sagen. Also versuchen wir trotzdem mal, uns dem anzunähern und das ein bisschen zu beschreiben. Am Beginn einer Psychose, wenn ein Patient, eine Patientin noch relativ gut das beschreiben kann, was da so in ihm oder ihr vorgeht, dann wird da oft so ein Gefühl der Verwirrung beschrieben. So ein bisschen ein Verlust der Orientierung in der Realität. Das Selbstgefühl ist durcheinander geraten. Wer bin ich eigentlich? Und man hat das Gefühl, nicht mehr normal zu sein, irgendwie anders als die anderen. Man fühlt sich irgendwie anders, als man sich selbst vorher gefühlt hat. Und die Wirklichkeit fühlt sich nicht mehr so an wie vorher. Vielleicht fühlt man sich auch anders als die anderen, irgendwie herausgehoben, fühlt sich vielleicht besonders wichtig oder bedeutend, oder man hat das Gefühl, dass irgendetwas ganz Bedeutendes passieren würde. Vielleicht hat man auch das Gefühl, den normalen Menschenverstand zu verlieren. Und es kann dann auch zu Wahnvorstellungen kommen. Man bezieht alles, was um einen herum passiert, was man um sich herum wahrnimmt, auf sich selbst. Alles scheint irgendwie eine Bedeutung zu haben. In allem steckt vielleicht sogar eine geheime Botschaft. Alles, das soll einem irgendetwas sagen. Das ist so das innere Gefühl. Die Grenzen zwischen einem Selbst und der Umwelt werden irgendwie durchlässig. Man nimmt vielleicht auch viel mehr wahr als vorher oder glaubt viel mehr wahrzunehmen als vorher. So psychische Schutzfunktionen gehen verloren. Man kann die eigenen Eindrücke nicht mehr so gut filtern. Zum Beispiel sitzt man vielleicht, wenn man jetzt unter Menschen ist, man sitzt vielleicht im Bus oder in der U-Bahn und wenn dann mehrere Leute reden, dann gelingt es nicht mehr so gut, sich davon innerlich abzugrenzen. Man kann diese vielen Eindrücke nicht mehr filtern. Alles hört sich laut an und intensiv. Es ist schwer zu unterscheiden, was ist wichtig, was betrifft mich tatsächlich. Es sind so viele äußere Eindrücke, die man nicht mehr ausblenden kann und nicht mehr sortieren kann. Das ist dann, kann man vielleicht so beschreiben, wie ein Tumult. Also nicht nur ein Tumult im Außen, sondern dann auch im Inneren. Alle Grenzen scheinen sich sozusagen aufzulösen. Man erlebt dann ein äußeres und innerliches Chaos sozusagen. Muss eine sehr bedrohliche, angstmachende Erfahrung sein, kann man sich vorstellen. Nicht mehr so gut zwischen innen und außen unterscheiden zu können. Alles wird dann unsicher. Und manchmal beschreiben Patienten auch, sie haben dann das Gefühl, verrückt zu werden. Also eine beunruhigende, sehr schmerzhafte Erfahrung. Völlig anders als ein normales, gesundes Erleben der Realität. Ganz unaussprechlich und bedrohlich. Man nimmt vielleicht auch Dinge wahr, die gar nicht wirklich da sind. Also Stimmen zum Beispiel, die man zu hören glaubt. Akustische Halluzinationen wären das oder auch optische Halluzinationen. Man meint etwas zu sehen oder zu erkennen, was tatsächlich gar nicht da ist. Das nennt man Halluzinationen und wenn das dann zu bestimmten Schlüssen, Schlussfolgerungen führt, dann wird das zu einem Wahn, zu einem ganz festen Glauben, einem unverrückbaren Glauben an Zusammenhänge und Bezüge, die sonst niemand sieht und die auch niemand einem glaubt. So ein Wahn lässt sich dann auch durch Erklärungen oder durch korrigierende Realitätsbehauptungen von außen überhaupt nicht aufheben. Also wenn man versucht, einem Patienten oder einer Patientin in einer akuten Psychose irgendwie darzulegen, zu zeigen oder zu beweisen, dass jetzt ihre Wahrnehmung ja gar nicht mit der Realität übereinstimmt. Also so zum Beispiel, sehen Sie mal, da ist doch gar keiner, der da mit Ihnen redet. Oder schauen wir doch mal nach, hier ist doch gar keine Kamera. Oder hier, Sie sagen, da wären Mikrofone, aber da sind doch gar keine, schauen Sie doch mal hier. Dann verwirrt man die nur noch mehr. Also man kann die nicht davon überzeugen. Die sind absolut überzeugt davon, dass ihre Wahrnehmungen und ihre Schlussfolgerungen stimmen und bleiben fest und unverrückbar bei ihren vermeintlichen Wahrnehmungen und ihren vermeintlichen Schlussfolgerungen, auch wenn sich für jeden gesunden Menschen ganz offensichtlich das Gegenteil beweisen lässt. Und so wenig wie die Patienten dann die Realität noch wahrnehmen können und beschreiben können, so wie sie tatsächlich ist, so wenig lassen sich auch die inneren Vorgänge in der Seele einer so erkrankten Person von außen richtig erkennen oder richtig beschreiben. Und so kann man vielleicht auch diesen umgangssprachlichen Begriff verrückt verstehen, den ich jetzt schon ein paar Mal verwendet habe. Also so in dem Sinne von aus der Wirklichkeit herausgerückt, aus der Realität gerückt, nicht mehr richtig in der Realität verankert. Also man kann sich ganz schwer als gesunder Mensch vorstellen, was in so einem Patienten vorgeht. Wenn wir das trotzdem mal versuchen wollen, dann helfen vielleicht so ein paar Alltagserfahrungen, die einem das eine oder andere dieser Symptomatik vielleicht ein bisschen näher bringen oder es jedenfalls etwas verständlicher machen. Das sind so Beispiele von Alltagserfahrungen, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern die habe ich alle irgendwann mal gehört in irgendeiner Vorlesung im Medizinstudium oder in einem Seminar oder so. Und ich fand das so ganz überzeugend, da konnte ich mir dann so ein bisschen mehr drunter vorstellen. Bestimmt habt ihr schon mal einen Ohrwurm gehabt. Also ihr habt vielleicht irgendeine Musik gehört, ein paar Mal vielleicht sogar, möglicherweise eine ganz eingängige Melodie. Und dann kriegt ihr die eine Zeit lang nicht mehr aus dem Kopf raus. Ihr hört diese Musik oder diese Melodie dann imaginär vielleicht den ganzen Tag weiter, obwohl die natürlich gar nicht mehr läuft und obwohl ihr die vielleicht auch gar nicht mehr hören wollt. Das kann nämlich irgendwann ganz schön nerven. Also innerlich spielt diese Musik irgendwie weiter. Man möchte das eigentlich gerne loswerden, kann man aber gar nicht so leicht. Das geht also schon so ein bisschen in die Richtung einer Halluzination und so kann man sich vielleicht auch ein Stimmenhören vorstellen. Also irgendwas, was innerlich immer noch weiterläuft, was man innerlich irgendwie pseudoakustisch sozusagen wahrnimmt, Stimmen, die dann da auf einen einreden, nur dass es eben nicht irgendeine Melodie ist und es ist dann nach ein paar Stunden auch vorbei oder spätestens dann, wenn man dann das nächste Stück hört, sondern das hört nicht auf. Und die Stimmen reden immer weiter und die sagen dann vielleicht auch irgendwelche unangenehmen Sachen oder die geben Befehle oder so. Also so ein Ohrwurm ist nervig und vielleicht irgendwie unangenehm und so eine dauerhafte akustische Halluzination, die kann dann schon einen sehr, sehr hohen Leidensdruck verursachen. Anderes Beispiel, ihr seid in eurer Wohnung und hört plötzlich irgendein Geräusch, das ihr nicht sofort irgendwie zuordnen könnt. Ihr wisst, dass ihr allein seid und dass die Tür abgeschlossen ist. Ihr seid sicher, dass niemand da sein kann. Trotzdem, ihr habt da so ein Geräusch gehört und dann bekommt ihr vielleicht Angst. Schaut mal unter dem Bett nach, ob da nicht doch irgendjemand ist oder ihr schließt die Tür ein zweites Mal ab, schaut nochmal überall nach in dem anderen Zimmer, versichert euch, dass da wirklich keiner ist und seid aber trotzdem irgendwie noch eine Weile beunruhigt oder ängstlich. Oder ihr geht im Dunkeln irgendwo lang und plötzlich taucht irgendwo ein Schatten auf. Vielleicht nur ein Baum, der sich bewegt hat oder so, aber ihr erschreckt euch. Und dann hört ihr vielleicht noch irgendein Geräusch, vielleicht ist es ein Knacken im Gebüsch oder irgend so etwas in der Art. Und dann dreht ihr euch um, da ist aber keiner. Und es gibt auch gar keinen Grund anzunehmen, dass da jetzt einer wäre. Aber trotzdem habt ihr vielleicht das Gefühl, ja, verfolgt mich da irgendjemand? Ist da jemand hinter mir oder so? Und dann geht ihr lieber ganz schnell nach Hause, weil ihr vielleicht euch jetzt da unwohl fühlt und euch lieber jetzt in den Schutz der sicheren Wohnung begeben wollt. Also auch wenn ihr euch sicher seid, da ist keiner und da war auch keiner und es besteht keine Gefahr, bleibt trotzdem so ein Gefühl der Beunruhigung vor dem man sich dann irgendwie schützen möchte. Eine ganz normale Alltagserfahrung, aber wenn man das den ganzen Tag hat, immer nicht nur abends im Dunkeln alleine, sondern die ganze Zeit das Gefühl hat, da verfolgt einen vielleicht irgendjemand oder jemand ist hinter einem oder vor einem oder neben einem, dann ist das schon ein gewisser Realitätsverlust und das kann dann auch sehr, sehr unangenehm sein und einen hohen Leidensdruck verursachen. Dann gibt es noch ein Beispiel, was wir in der Psychiatrie überwältigende Ideen nennen. Oder manchmal sagt man dazu auch magisches Denken, je nachdem. Das wäre der Glaube an irgendwelche Zusammenhänge, die nicht verstandesmäßig begründbar sind, die nicht in der Realität nachweisbar oder glaubhaft sind. Also zum Beispiel, man denkt gerade an eine Person und dann ruft die Person einen an. Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Ist das vielleicht Gedankenübertragung? Also manche Leute glauben da ganz fest dran, lassen sich davon auch gar nicht so abbringen. Ist ja auch nicht so schlimm, aber geht schon so auch ein bisschen in Richtung einer verzerrten oder irgendwie veränderten, verschwommenen Realitätswahrnehmung, könnte man vielleicht sagen. Oder ihr glaubt, dass der Lauf der Sterne und der Planeten euer Schicksal beeinflusst, obwohl es dafür eigentlich keinen vernünftigen Grund gibt, das anzunehmen. In Hunderten von Jahren hat niemand eine sinnvolle Erklärung dazu gegeben, warum das so sein sollte, in welcher Weise der Lauf der Sterne oder der Planeten auf uns, auf unser Leben irgendeinen Einfluss haben sollte. Und nachgewiesen worden ist das sowieso noch nie. Trotzdem, es könnte ja sein. Also ich weiß, das sind alles keine perfekten Beispiele, sind ja auch alles harmlose Sachen. Ist überhaupt nicht schlimm, wenn man vielleicht an Astrologie glaubt und sich damit beschäftigt, solange das nicht überhand nimmt und dann irgendwann das ganze Leben bestimmt. Und das andere Beispiel von vorhin, das ist ja wahrscheinlich auch ganz gut, wenn man das Gefühl hat, dass man verfolgt wird oder sich da jedenfalls nicht so ganz sicher ist, dass man sich dann vorsichtshalber schützt und lieber schnell nach Hause geht. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, dass solche Wahrnehmungen, solche Gedanken, solche vermeintlichen Schlussfolgerungen den ganzen Tag ununterbrochen auf euch einprasseln, euer ganzes Leben bestimmen und ihr überhaupt keinen vernünftigen Gedanken mehr fassen könnt, dann muss das schon ziemlich schlimm sein. Und dann kommen wir vielleicht der Idee ein bisschen näher, wie verunsichert sich eine Patientin oder ein Patient fühlt, wie schlimm es in einer akuten Psychose sein muss, wenn Halluzinationen, Reizüberflutung, Wahnvorstellungen das ganze Leben bestimmen. Okay, soweit mein Versuch, einen akuten psychotischen Zustand ansatzweise zu beschreiben. So etwas kann vorübergehend auftreten, vielleicht eben tatsächlich durch die nach der Einnahme von Drogen. Das würde man dann eine drogeninduzierte Psychose nennen oder im Entzugssyndrom, also in einem Delir zum Beispiel. Oder es kann auch ohne solche eindeutigen äußeren Ursachen innerpsychisch auftreten und es kann auch lange anhalten, verschiedene Stadien durchlaufen und ein ganzes Leben zerstören, muss man vielleicht sagen. Ich habe also hier, das sage ich nochmal, nicht eine bestimmte Krankheit beschrieben, sondern einen Symptomenkomplex, der bei verschiedenen Krankheiten unter verschiedenen Umständen auftreten kann. Die Ursachen sind manchmal erklärbar, ne, wenn es eben mit der Einnahme von irgendwelchen Substanzen oder so in Zusammenhang steht. Und manchmal kann man es auch gar nicht so gut erklären. Es ist auch bis heute umstritten und nicht sicher geklärt, ob eine Psychose immer eine organische Ursache haben muss, also entweder eben solche Substanzeinnahme oder irgendeine Veränderung im Gehirn, irgendetwas, was sich letztlich auf eine körperliche Ursache zurückführen lässt, oder ob das auch allein aufgrund lebensgeschichtlicher Ereignisse auftreten kann und dauerhaft bleiben kann. Wie so vieles in der Medizin und ganz besonders in der Psychiatrie ist das auch nach ja, mindestens 100 Jahren, mehr als 100 Jahren Forschung nicht eindeutig geklärt und es gibt darüber ganz verschiedene Meinungen und Auffassungen. Darüber wird ganz viel geforscht und es ist auch überhaupt nicht sicher, dass man das irgendwie bald weiß, sicher sagen kann oder wann man das und ob man das sicher herausfindet. Ja, mit dieser Unsicherheit beende ich heute den Podcast und wünsche euch einen schönen Tag in der Realität. Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wird produziert von Karlsbridge.